Hallo bei einem weiteren philosophischen Brocken, sagt Günter Friesinger. In der heutigen Sendung hören Sie einen Vortrag von Alice Bechriegel über Schemata des Geschlechterimaginären, Gestaltungskraft und Körpertransformation, den sie im Rahmen der Ringvorlesung Leibesübungen gehalten hat.
Ich möchte gleich anschließen an das, was letztes Mal in Bezug zu Platon gefallen ist. Ich werde aber nicht sehr lange dabei bleiben. Ich schließe an diesen Begriff der Chora. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es waren wahrscheinlich nicht alle da. Ich wollte das sozusagen als Überleitung oder als Übereinleitung anführen, dass dieser Chora-Begriff eine ganz, ganz zentrale ontologische Figur ist, also jetzt im rhetorischen Sinn eine Figur, die sozusagen einerseits eine Geschichte erzählt über das Werden des Seins, also eine ontologische Figur, die aber gleichzeitig auch sozusagen eine Metapher des Weiblichen ist. Und diese Figur ist deshalb so wichtig, weil sie jetzt nicht nur Anlass gegeben hat zu den von Sergiu Scudera das letzte Mal so schön ausgeführten Metaphern der prostituierten Materie oder der Materie als Prostituierter, die sozusagen alles in sich hineinlässt, sondern sie hat auch Anlass gegeben, vor allem dann bei Autoren wie Immanuel Levinas, zu einer, ich würde sagen, oder das war sozusagen meine These, die ich lang und breit in dem erwähnten Buch ausgeführt habe, zu einer Metaphysik des Weiblichen oder der Weiblichkeit. Also diese beiden Begriffe sind nicht wirklich klar abgrenzbar voneinander in dem Werk von Levinas. Dieses Werk hat natürlich sehr stark Feministinnen auch beeinflusst in Frankreich, sogenannte Differenzfeministinnen, vor allem Luce Irigaray. Ich habe mich sozusagen sehr stark damit auseinandergesetzt, weil für mich diese Metaphysik der Weiblichkeit etwas sehr, ja, Traditionalistisches eigentlich hat, nämlich genau in dem Sinn, den also Sergiu Scudera letztes Mal sehr schön dargelegt hat, nicht? Also so Stereotypisierungen, die dann ontologisiert werden, das heißt, die werden verwendet dazu, um sozusagen ewig gültige Seinsweisen darzustellen oder sogar ewig gültige Urgründe der Hervorbringung vom Sein überhaupt, nicht? Also das sind sozusagen so ultra große Metaphern, mit denen die Welt erklärt wird, mit denen aber zugleich auch alle Frauen erklärt werden sollen und vor allem das Wesen des Frauseins, nicht? Wobei aber Frausein und Weiblichkeit und Weib und weiblicher Körper hier also ein bisschen wie Kraut und Rüben durcheinander gemischt werden. Das heißt, worum es mir da auch ging, war diese verschiedenen Seinsweisen, und ich nenne das dann auch Seinsschichten, natürlich auch in Analogie also zu Freud, verschiedene Schichten im Sinne auch der Archäologie, aber natürlich auch wieder einer Metapher, nicht, des Herausarbeitens verschiedener Seinsschichten, die da sozusagen vom Realen zum ganz Transzendenten, Imaginären gehen. Das ist jetzt etwas kompliziert für die meisten wahrscheinlich, aber ich werde versuchen, das darzulegen, um den Themenkomplex der Transfiguration des Körpers herum. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu Platon, weil das also auch zu diesen Körpertransfigurationen gehört und auch eine sehr starke traditionsbegründende Wirkung hatte, diese Verschiebungen von einer somatischen Ebene zu einer psychischen und wieder umgekehrt. Also da gibt es eine gewisse Zirkularität, nicht? Also man weiß nicht, was zuerst ist. Dasselbe gilt im Übrigen für die Ideenlehre. Ich werde das vielleicht kurz dann noch erwähnen. Diese zwei Ebenen und zwei Logiken betreffen zum einen also das anatomische oder somatische, die Organologik sozusagen des Körpers. Die andere Ebene betrifft die Psychologie, nicht die Psychologik, die aber auf den Körper durch Platon quasi übertragen wird, beziehungsweise er versucht, und da ist eben sozusagen diese spannende Auseinandersetzung mit der Metapher sehr interessant, er versucht, die Psyche sozusagen mittels des Körpers zu erläutern oder darzustellen. Und das passiert sozusagen auch in diesem Timaios, das ist also ein ganz wichtiger Dialog, das ist die Ontologie bei Platon, die da drinnen verfasst ist in diesem Dialog. Und diese Topologie des psychologischen Körpers oder des der somatischen Psyche ist insofern relevant für unser Thema, weil darin die Gliederung der Organe als Psychoorgane sozusagen nicht mehr nur in ihrer Funktion oder eigentlich gar nicht mehr in ihrer organologischen, somatischen Funktion, sondern in ihrer Funktion für die Psyche oder für unser Verständnis von der Psyche ist aufgebaut über eine geschlechtsspezifische Einteilung auch. Also die ist sehr relevant in dieser Hierarchisierung vor allem. Und ich werde das also ganz kurz darlegen. Die Organisation geht sozusagen vertikal, das heißt, wir haben oben den Kopf. Und der Kopf ist sozusagen das Reinste, das Geistigste, und es geht bei Platon sozusagen immer darum, die Idealität herauszustellen, herauszuarbeiten, wobei die Idealität von ihm, das sagt aber, ist ein Mythos, das heißt, wir können diese Sache gar nie wirklich verstehen und logisch erklären, deshalb brauchen wir einen Mythos, um das irgendwie anzudenken, so wie wir Metaphern immer brauchen. Diese oberste Ebene ist sozusagen der Kopf, in dem erstens mal das meiste Knochenwerk seiner Meinung nach vorhanden ist. Mit dem Hirn hat es da hat er eine Ausrede gefunden, warum das Hirn sozusagen nicht das leiblich-fleischliche ist, sondern auch was fast Heiliges, Immaterielles. Wie auch immer, diese Kombination von Knochenwerk, der ja nicht verwest, der Knochen verwest nicht, deshalb ist er sozusagen näher dem göttlichen, reinen, ideellen. Und der Kopf ist sozusagen die Kommandozentrale und auch die Akropolis, nicht? Also auf der Spitze oben, die Polis an der Spitze oben, die quasi kommandiert. Das ist auch sozusagen gleichzeitig eine politische Metapher, also den Raum betreffend, den politischen Raum, die Anordnung des politischen Raumes betreffend. Und von diesem Kopf aus geht sozusagen nicht nur das Geistige und die Form der Psyche und des Körpers aus, sondern von hier aus gehen verschiedene Wege hinunter und es gibt also unglaublich interessante, ich kann das nur allen empfehlen, das mal anzusehen, die sich ein bisschen für Platon interessieren, wie sich nämlich dann die Ideen von oben dann hinunter fortpflanzen gewissermaßen durch die verschiedenen Körperbereiche, Kammern sozusagen. Und wie sie aber dann gleichzeitig auch wieder an manchen Stellen zurückgespiegelt werden und wieder also ein ganz interessanter psychologischer Streit auch entsteht zwischen Antrieben und Zurückhaltung, den wir in Phaidros zum Beispiel auch sehr schön dargestellt haben. Und in dieser Anordnung ist sozusagen die eine Kammer quasi ist der Thymus, das ist der Mut, das ist da oben die Lunge und da, wo sozusagen das Männliche ist, das ist höher stehend als das, was etwas weiter unten ist und auf der linken Seite, also das ist auch noch wichtig, vertikal und dann auch noch horizontal. Links ist immer schlechter als rechts und da links ein bisschen weiter unten ist das Herz und er beschreibt diese beiden sozusagen auch in Analogie an die Gemächer, das Frauengemach und das Männergemach. Nicht? Also das ist sozusagen diese Hierarchie, das ist höherwertig, der Thymus, der Mut, in dem auch die Mannhaftigkeit sitzt, die Männlichkeit und die sozusagen auch Modell steht dann für die gesamte Tugend, die politische Tugend, das heißt Andrea, das kommt von Aner, Andros, nicht? Das ist diese Urtugend, die sich dann sozusagen aber in der Philosophie in verschiedene universelle Tugenden aufspaltet, aber die ursprüngliche Tugend der Griechen ist sozusagen eine Arete der Männer, nicht? Arete heißt allgemein Tugend und Andrea ist sozusagen die Tugend der Tugenden vielleicht, die sitzt hier sozusagen. Und das Herz, nicht Kardia, ist das Weibliche, das ist leidender, das ist sozusagen aktiver, das ist eine weitere Hierarchie, die vielleicht hier ganz wichtig ist. Also vertikal Kopf und unten die Eingeweide, horizontal links, rechts und natürlich weiblich-männlich, sehr pythagoreisch, also das sind sozusagen pythagoreische Begriffspaare, an die sich sozusagen Platon hier anlehnt, auch mit seiner Eins, nicht? Die Eins ist ganz was Dominantes bei ihm, das ist das Höchste, das Beste, im Gegensatz zur Zahl bei Aristoteles. Und was dann sozusagen hier in dieser Spannung passiert, ist natürlich auch eine Art Geschlechterkampf in jedem Leib. Also das ist auch wichtig, dass sozusagen Frauen wie auch Männer bei Platon diese beiden Teile in sich tragen. Also das heißt, hier ist schon so eine Verstrickung. Wobei natürlich Frauen weniger leicht zu dieser Männlichkeit gelangen als Männer. Aber sie können. Also es gibt sozusagen in der Logik Platons gibt es sowas wie ständiges Überkreuzen der Fähigkeiten, der Kompetenzen, und er sieht ja auch sozusagen als einziger und lange Zeit tabuisierter Philosoph vor, dass auch Frauen die Polis leiten sollten und können sollen. Das macht sozusagen die...
Ich habe eine Frage, meinen Sie jetzt, dass die Männer leichter zum Weiblichen gelangen? Also die Weiblichen, das Weibliche nicht leichter zum Mann, und die Männer leichter zum Weiblichen?
Beides, es ist beides möglich. Wobei sozusagen das Weibliche ist jetzt sozusagen nicht definiert, das ist ganz wichtig. Das ist erst dann bei Levinas der Fall oder bei anderen Philosophen. Dass das, was weiblich ist bei Platon oder weiblich konnotiert, ist sozusagen diese Herzpartie und dann natürlich je nachdem die Genitalien, die natürlich verschieden sind bei Frauen und Männern, nicht? Aber diese Herzpartie und die der Thymus, also diese Lungenpartie, die sind in jedem Menschen entweder, also Herz weiblich und Thymus männlich konnotiert oder beschrieben. Das ist eine Analogie, eine Metapher. Das heißt nicht, dass das der Inbegriff von weiblich oder männlich ist. Aber es hat sehr viel zu tun auch mit gängigen Vorstellungen in der griechischen Antike. Aber weiblich werden von Männern passiert sozusagen dann über mehrere sekundäre Geschlechtsmerkmale auch, sowohl im körperlichen als auch im psychischen, geistigen. Und da gibt es also, das hat die Spellman sehr schön dargelegt, also ich kann das dann in die Literatur einfügen, in den Handapparat, falls Sie das genauer wissen wollen. Es gibt dann sozusagen die sowohl körperlich als auch geistig, psychisch vermännlichten Frauen, nicht? Die sind sozusagen auf der körperlichen Ebene, haben die schon ein bisschen was Monströses. Auf der psychischen Ebene haben sie was Heldenhaftes, Heldinnen Heldenhaftes. Das heißt, das sind diese Mannfrauen im psychischen Sinn, das sind die Tugendhaften bei Platon. Das ist ein bisschen wie bei Weininger, nicht? Der das Weibliche verachtet. Aber man kann das nicht wirklich gleichsetzen. Bei Platon gibt es diese Verächtlichkeit nicht in dieser Reinheit. Ich werde darauf noch kurz kommen. in Bezug auf die Tätigkeit des Philosophierens, nicht? Weil da sehr viele weibliche, sogenannte weibliche Elemente drinnen sind, verbunden zum Beispiel mit Geburt, Hervorbringung, Poiesis, in Anlehnung an den Gebärakt. Da ist der Platon der Erste, der diese Idee hat, und das ist natürlich eine Enteignung auch und eine Erhöhung sozusagen der männlichen Gebärfähigkeit im Geiste, aber es ist zugleich sozusagen eine Anerkennung auch dieser Hervorbringungstätigkeit, die sonst eigentlich als sehr minderwertig betrachtet wurde, als relativ minderwertig. Und Platon versucht da irgendwie so das nicht wirklich zu erhöhen. Also er sagt immer klar, dass das eine Hierarchie ist, aber es hat einen ganz wichtigen ontologischen Stellenwert, nicht? Also das ist das, was ich die ontologische Metapher nenne. Das heißt, es geht hier nicht nur um ein Anschaulichmachen oder ein Versinnbildlichen von etwas, was schwer gedanklich zu erfassen ist, sondern es geht auch darum, dass hier auch neue Gestalten erfunden, mal vorausgedacht werden, die dann eine neue Gestalt im Sein oder im gesellschaftlichen Sein, eine neue Institution begründen. Und insofern ist das für mich ontologisch relevant, das heißt, das ist seinsbegründend und ist nicht nur etwas Rhetorisches. Das ist eine ganz wichtige philosophische Unterscheidung, die Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen überspannt erscheinen mag, wenn Sie mit Philosophie nicht viel zu tun haben. Aber Ontologie wird ja eigentlich schon in den Computerwissenschaften und überall betrieben. Das betrifft die Seinsweisen, wie die Art und Weise, wie etwas ist oder wie etwas zustande kommt oder hervorgebracht wird. Nicht? Schöpfung ist der Schöpfungsprozess, der Hervorbringungsprozess, das sind alles Fragen der Ontologie eigentlich. Seinsweisen, das eine, dasselbe und das andere, diese Fragen. Nicht? Und hier ist es also, denke ich, wichtig zu unterscheiden zwischen einer Metapher, die sozusagen nur als Redewendung fungiert, sozusagen zufällig oder als Tropus in der Rede nur, und auf der anderen Seite, auch wenn man das nicht klar trennen kann, auf der anderen Seite ist es eine Metapher, die etwas erschließt, das noch nicht da war und vorher auch noch nicht denkbar war, das aber sozusagen, sobald es über diese Metapher anfänglich mal erschlossen ist, dann eine Seinsrelevanz bekommt. Nicht? Das ist eine ganz wichtige Idee jetzt auch in Bezug auf dieses Verhältnis Vorstellung und Leiblichkeit und Körperlichkeit als bereits gestaltete Leiblichkeit. Also das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Nicht Leib, Körper, seit Husserl eigentlich, aber sozusagen implizit schon viel früher, werden so gemeinhin dahingehend unterschieden, dass der Leib ist das noch nicht objektivierte, gestaltete, noch nicht so klar in Form gebrachte, ist für Husserl vor allem dann das, was unser Körpererleben ausmacht, das von innen her, leiblich als Erfahrung des Körperlichen, und Körper ist das, was organisiert ist, was Gestalt hat, was abgrenzbar oder abgegrenzt ist in sich und sozusagen auch gegen das andere oder die anderen und so weiter. Diese Abgrenzungen sind also hier auch ganz wichtig, dieses Körpermodell quasi, dieses organologische und auch funktionelle Körpermodell ist ganz wichtig für Plato, um die Seele irgendwie zu verstehen. Das hat noch was stark Mythisches bei ihm. Er sagt das aber explizit, dass er das sozusagen das so schreiben muss, weil ihm sozusagen noch die argumentativen, logischen Mittel fehlen, um das genauer zu beschreiben. Und Aristoteles systematisiert das dann in seiner Schrift über die Seele, wo er versucht, diese Seelentätigkeiten irgendwie begrifflich zu differenzieren. Sehr wohl in Bezugnahme, unter Bezugnahme auf die Sinne und auf die verschiedenen auch körperlichen Dispositionen oder Fähigkeiten, Fakultäten, du kannst dann vielleicht auch sagen, dass die nicht überall gibt, aber das war halt eine Erfindung, die für uns noch für die Psychologie natürlich relevant ist, aber die nicht überall auf diese Weise Sinn macht natürlich. Die Frage mit den Orten, Organen und Gemächern ist also hier sehr wichtig, weil sie einerseits die Abgrenzung der Geschlechter inszeniert, reinszeniert und aber sozusagen durch diese Erzählung nicht nur psychologisiert, sondern die Psyche auch auf dem Modell dieser bereits sozial existierenden oder real sozial existierenden Geschlechterverhältnissen darstellt. Das heißt, hier auch wieder eine Zirkularität. Wir haben sozusagen das eine erklärt sich durch das andere oder wird durch das andere erklärt und umgekehrt. Nicht? Die Psyche durch den Körper und der Körper wiederum eine bestimmte Ebene des Körpers wird sozusagen über eine Psychologik erklärt. Also die Psychologik ist im Wesentlichen die, dass es darum geht, die Triebe zu beherrschen. Nicht? Das ist sozusagen das Telos, die Intention dieser Psychologik, und die Triebe sind sozusagen das, was von unten raunend kommt. Das wird verglichen mit der Menge, mit dem Volk, das niedrige Volk. Und die Frauen sind sozusagen anfälliger, aber nicht alle Frauen sind gleich anfällig. Also das ist immer wichtig. Eine Frau kann sozusagen genauso wenig anfällig sein für dieses Triebhafte wie ein sehr, sehr tugendhafter Mann. Also das ist immer offen. Das sind ganz offene Grenzen. Die andere Geschichte, die jetzt sehr interessant ist, denke ich, für so auch aus psychoanalytischer Sicht, ist, dass er hier so eine Art Spiegelfunktion der Leber einführt, die diese bestimmten, das Geraune in gewisser Weise auf einer mythischen Ebene beruhigen möchte oder kann oder zu beruhigen vermag, weil diese spiegelnde Leber, nicht, also das ist jetzt wirklich eine Psychofunktion der Leber und nicht die wir sozusagen somatisch kennen, das ist eine erfundene, ja. Aber sie ist nicht absurd aus einem psychologischen Gesichtspunkt. Diese spiegelnde Leber spiegelt quasi den niederen Organen, dem niederen Volk im Leib, bestimmte Ideen hinunter, um sie entweder einzuschüchtern oder um sie zu besänftigen, also Zuckerbrot und Peitsche ein bisschen. Weil direkt kommen sozusagen die Vorstellungen und Ideen nicht dahin. Das ist so ein bisschen wie mit der Sprache. Nicht? Manche Leute verstehen eine bestimmte Sprache nicht und denen muss man Geschichten erzählen. Nicht? Also so wie der Heraklit gesagt hat, nicht? Also Glaube ist Götterglaube ist kindisch. Nicht? Das sind Geschichten für Kinder. Leute wie er, Aristokraten, die brauchen sozusagen was Vernünftiges, nicht? Den Logos. Und so ähnlich sieht das der Platon auch, nicht? Das niedere Volk braucht also sophistische Geschichten, die lassen sich was reindrücken, Erzählungen, Kindergeschichten, Mythen, und die Gescheiten, die da oben wohnen, sozusagen, also die oberen Teile, haben sozusagen gewissermaßen, die sind empfänglich für geistige Vorstellungen sozusagen oder Gedanken, die noch ein bisschen reiner sind als Vorstellungen, also Phantasmata. Die sind immer vermischt, die Phantasmata. Ja, so viel jetzt mal zur Antike. Ich möchte noch kurz diese verschiedenen Schichtungen erläutern, bevor ich dann zu meinen konkreteren historischen Beispielen komme, die dann so gewissermaßen eine Überführung zu Andres Vortrag darstellen sollen. Ich habe das erwähnt, dass ich so Schichtungen auszumachen versucht habe in diesem erwähnten langen Buch, zweibändigen Buch. Schichtungen jetzt im Sinne von ontologischen Schichten und Schichtungen auch im Sinne von Hervorbringungsweisen. Nicht? Also Schichtung ist dann auch diese Aktivität, diese Tätigkeit, die man jetzt vielleicht auch in Anlehnung an Varela eine autopoietische Tätigkeit nennen kann. Die theoretisch relevanteste, sagen wir ja, Ansatz, die relevantesten Ansätze zu dieser Frage nach der Schichtung oder den aufeinander bezogenen Schichten des Somatischen und des Psychischen sind meiner Meinung nach die Ausführungen von Bion. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name was sagt, Wilfried Bion, ein Schüler von Melanie Klein, der relativ unbekannt ist, weil er ist sehr schwierig zu lesen. Und eine nach ihm kommende und aus Frankreich, also nicht stammende, aus Italien stammende, aber in Frankreich gelebt habende, mittlerweile verstorbene Psychoanalytikerin Pierre Olanier, die haben also versucht, die Psyche, sozusagen die Vorstellungstätigkeit, eben diese Phantasmen, über die somatische Tätigkeit des Säuglings irgendwie zu verstehen, wie sich das herausbildet. Also das hat so in dem Sinn der Freud ganz ansatzweise versucht. Und Bion ist also da weitergegangen und hat also versucht, diese somatischen Abläufe, diese Metabolismen, also diese Stoffwechsel, Verdauungsmechanismen, Trinken, Verdauen, als Material sozusagen einerseits, aber auch als Schema, und deshalb auch der Titel meines Vortrags, als Schema von Vorstellung und Einbildungskraft zu begreifen. Aus dem heraus, über das, durch das sich das Vorstellen überhaupt erst entwickelt. Und diese Modellfunktion ist natürlich nur hypothetisierbar. Wir können das nicht nachweisen oder belegen. Das sind Theorien, die also mehr oder weniger plausibel erscheinen, die aber, wenn wir das dann genauer uns anschauen, uns immer wieder zu diesen absurden oder doch wieder plausiblen Versuchen Platons oder auch Aristoteles führen, die auch in der Renaissance immer wieder relevant werden, Versuche, dieses Leib-Seele-Verhältnis nicht nur als Schneidendes zu begreifen oder als eine Dichotomie zu begreifen, das heißt, wo die beiden Teile voneinander getrennt erscheinen, wie das in unserer Tradition dann eigentlich immer wieder in den Vordergrund tritt, sondern in dieser permanenten Interaktion von Leib und Seele, die hier bei einem Neugeborenen fast total ist. Nicht? Also da kann man nicht von denken oder vorstellen in einem Sinn, der uns geläufig ist, sprechen. Deshalb auch sozusagen das leicht absurde Ansinnen, diese Abläufe, diese Prozesse in Worte zu fassen, nicht? Weil das etwas höchst Komplexes ist. Gleichzeitig, ja, die Medizin fasst dann den Körper auch in Worte, in Kategorien, wo man sozusagen aus einer anderen Tradition sagen kann, das ist ja völlig arbiträr oder sogar zerstörerisch, wie das hier passiert. Nicht? Also das gilt im Grunde genommen genauso für diese Leib-Seele-Schnittstellen, nicht? Aus denen heraus sozusagen die Vorstellungstätigkeit angenommen wird.
Я твой работник. hab alles programmiert. Und was du willst, wird ausgeführt. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter.